In my homeland, Baden-Württemberg, we are all sitting in one boat.
Bildung, gerade, und zwar umsonst!
Wir werden uns in der gesamten...
Fokus Südwest zusammengestellt bei Radio Dreieckland, 102,3 MHz Freiburg, am 16. Januar 2025 durch Konrad. Die Themen: Somalierin kämpft in Freiburg vor Gericht um ihren Flüchtlingsstatus. Ihr Anwalt: das war geschlechtsspezifische Verfolgung. Sonarmeldungen aus dem Raum Mannheim durch den Bermuda-Funk. Umweltorganisation wie Planet behauptet, höhere Energiekosten in Deutschland wegen des Ausstiegs aus der Kernenergie. Stefan Auchter, BUND, lichtet die Nebelbank.
Während in Teilen der Politik über einen immer rigoroseren Umgang mit Geflüchteten diskutiert wird, kämpfen tagtäglich vor den Gerichten Menschen um die Anerkennung ihrer Fluchtgeschichte. Frau Wido, ihr Name ist geändert, stammt aus Somalia, geboren vor rund 40 Jahren. Ihr erster Mann wird von der islamistischen Terrormiliz Al-Shabaab ermordet. An einem frostig kalten Januarmorgen sitzt Frau Wido mit ihrer kleinen Tochter im Verwaltungsgericht Freiburg. Ihrer Tochter wurde die Flüchtlingseigenschaft zugebilligt, aber ihr selbst, der Mutter, nicht. Aktuell besteht ein Abschiebeverbot, jedoch behindert dies ihre weitere Integration, denn nur als anerkannte Geflüchtete steht ihr zum Beispiel der Arbeitsmarkt uneingeschränkt offen. 2 Stunden lang wird vor fast leeren Zuschauerinnenreihen verhandelt. Trotzdem solche Verhandlungen öffentlich sind, verirren sich nur selten ZuhörerInnen in die Gerichtssäle. Ohne Radio Dreieckland wäre heute niemand sonst im Zuschauerinnenbereich gesessen. Frau Wido hat gegen die Verweigerung des Bundesamtes für Migration und Flüchtlinge, ihr den Flüchtlingsstatus zuzubilligen, Klage erhoben. Anwaltlich vertreten wird sie von einem vormals als Ministerialrat tätigen Juristen, von dem im rheinland-pfälzischen Annweiler tätigen Rechtsanwalt Wolfgang Rötsch. Fast 2 Stunden lang wird die Vorsitzende Richterin Messerschmidt die Klägerin befragen. Auf ihre Fluchtgeschichte hin, auf die dramatischen Ereignisse in Somalia und weshalb Frau Wido glaube, nicht mehr sicher zu sein, müsste sie zurück nach Somalia. So schält sich in einer von einem Dolmetscher übersetzten Befragung ein Leben heraus, das in knapp 40 Jahren schon viel Leid in sich vereinigt. Ihr erster Ehemann wurde, wie gesagt, von der Al-Shabaab-Miliz ermordet. Sie selbst anschließend zwangsverheiratet und in dieser Zwangsehe dann Opfer sexualisierter Gewalt. Als Frau Wido dies zur Anzeige brachte, wird sie der Lüge bezichtigt und mit 40 Peitschenhieben öffentlich bestraft. Anschließend flieht sie nach Kenia, wird von dort aber einige Jahre später zurück nach Somalia ausgewiesen. Da sie schwanger aus Kenia zurückkommt und der Kindsvater nicht der Mann aus der Zwangsehe ist, wird ihr von der Al-Shabaab-Miliz mitgeteilt, sie werde nun zu Tode gesteinigt werden. Ihr gelingt die Flucht über mehrere afrikanische Staaten, über Italien, Schweiz, nach Deutschland. Immer wieder während ihrer Aussage muss sie weinen. Sie wiegt dabei ihre kleine Tochter im Arm. Die Vorsitzende versucht auch auf mögliche Widersprüche in ihrer jetzigen Aussage vor Gericht und im Rahmen der Anhörung beim Bundesamt für Migration und Flüchtlinge hinzuweisen. Ihr Zwangsehemann hatte einmal ihren Sohn in Somalia entführt und Lösegeld gefordert. Waren nun 5.000 Dollar gefordert worden, wie sie in der mündlichen Verhandlung vor Gericht aussagt, oder lediglich 3.000 Dollar, wie sie es beim Bundesamt angegeben hatte? Und warum sei ihr die Flucht gelungen, wo sie doch eigentlich zum Tode durch Steinigung verurteilt worden sei? Hierzu erklärte sie weinend, das alles habe sich in einem kleinen Dorf zugetragen, weit ab von anderen Städten. Die Terrormiliz habe offenbar nicht damit gerechnet, dass ihr eine Flucht gelingen könne. Zu Fuß sei sie geflohen und dabei einem Auto begegnet. Hätte es dieses Auto nicht gegeben, das sie mitgenommen habe, vielleicht säße sie heute nicht hier. Das Bundesamt war übrigens in der Verhandlung nicht zugegen, aber das scheint übliche Praxis der Behörde zu sein. Schriftlich hatten die Behördenvertreterinnen die Abweisung der Klage beantragt. Anwalt Krötsch fasste am Schluss der Verhandlung nochmal zusammen, dass seiner Mandantin zweifache Verfolgung drohe, sollte sie nach Somalia abgeschoben werden. Durch ihren Zwangsehemann, der nämlich Rache und ihre Ermordung angekündigt hatte, aber auch durch die Al-Shabaab-Miliz, denn die Steinigung ist nicht vom Tisch. Solch eine tragische Geschichte habe er noch nicht erlebt, sagte er vor Gericht. Hier handele es sich um eine eindeutige geschlechtsspezifische Verfolgung als Frau. Ihre schweren körperlichen Verletzungen habe seine Mandantin zudem nachgewiesen. Das bloße Abschiebeverbot, so sehr es auch aktuell vor der Abschiebung nach Somalia schützt, sei zu wenig. Die Richterin schloss nach 2 Stunden die Verhandlung und teilte mit, dass ihre Entscheidung in einigen Wochen schriftlich zugestellt werden würde. Im Anschluss an die mündliche Verhandlung hatte ich Gelegenheit, mit Rechtsanwalt Wolfgang Krötsch zu sprechen und fragte ihn zu Beginn, was es denn bedeuten würde, bekäme seine Mandantin die Flüchtlingseigenschaft zuerkannt.
Die Flüchtlingseigenschaft ist das, was sie schützen würde, in Deutschland auf Dauer zu bleiben und sie davor schützen würde, irgendwann vielleicht einmal wieder nach Somalia zurück zu müssen, wo sie also sehr schwer verfolgt und gedemütigt und verletzt wurde.
Und beim subsidiären Schutz, wenn zumindest der zuerkannt würde, wäre das doch noch Verbesserung im Vergleich zu einem bloßen Abschiebeverbot?
Es würde ihr einen sicheren Aufenthalt für viele Jahre geben und es ihr ermöglichen, dann auch auf Dauer in Deutschland zu bleiben. Aber den absoluten Schutz hätte sie erst als anerkannte Flüchtling.
Wir haben jetzt eine fast zweistündige Anhörung ihrer Mandantin hinter uns. Können Sie uns diese Anhörung kurz zusammenfassen? Was wollte die Richterin wissen?
Es geht um die gesamten Erlebnisse, die die Klägerin in Somalia über viele Jahre erdulden musste. Und besonders gravierend ist, dass sie von mehreren Seiten verfolgt wurde und weiter verfolgt wird. Die gesamte Scharia hat man auf sie angewandt. Und auf der anderen Seite wurde zwar auch ihr Ehemann bestraft, aber man sieht bei Sexualdelikten immer die Frau als Schuldige an, nie den Mann. Und das ist auch etwas ganz Besonderes.
Genau, in dem Fall muss man das sagen, es wurde ja gesagt, sie hat 40 Peitschenhiebe bekommen, ja, nachdem sie ihren Mann angezeigt hatte.
Ja, es ist wirklich mittelalterlich so passiert, dass sie öffentlich gepeitscht wurde, auf Geheiß von dieser Terrororganisation Al-Shabaab. Sozusagen am Scharia-Gericht hat das beschlossen. Und jetzt hat man ihr sogar noch angedroht, dass sie auch gesteinigt würde, wenn sie wieder zurückkommt.
Und deswegen haben Sie ja in Ihren Schlusssätzen vor der Richterin gesagt, dass es sich hier auch um eine geschlechtsspezifische Verfolgungssituation handelt.
Ja. Das Gesetz soll prüfen, ob eine rassistische Verfolgung vorliegt, eine religiöse oder eine politische Verfolgung, aber auch Frauen, die geschlechtsspezifisch verfolgt werden, werden durch die Asylgesetze geschützt.
Und wie geht das Verfahren jetzt weiter? Weil am Ende der Verhandlung wurde ja keine Entscheidung verkündet.
Ja, die Entscheidung wird bis zu 2 Wochen brauchen, wird dann dem Anwalt mitgeteilt und der gibt die Entscheidung dann weiter an seine Mandantin. Und dagegen ist nur noch eine rechtliche Überprüfung möglich. Diese Prüfung ist sehr streng, sodass man fast sagen kann, dass die Entscheidung heute die abschließende Entscheidung sein wird.
Wie ist Ihre Erfahrung mit dem Verwaltungsgericht Freiburg? Wie ist so die Entscheidungspraxis oder auch die Form der Verhandlungsführung?
Also ich bin regelmäßig an einem Dutzend Verwaltungsgerichte, an etwa 6 Verwaltungsgerichten in der Umgebung. Und ich kenne auch da die Entscheidungspraxis und den Umgang mit den Mandanten. Und ich muss sagen, Freiburg steht dabei an erster Stelle, was den menschlichen Umgang und den Ton im Gerichtssaal angeht.
Wie schaffen Sie es angesichts der sehr existenziellen Fragen, die in solchen Verhandlungen zum Gegenstand gemacht werden, angesichts auch der wirklich sehr schmerzhaften Biografien von diesen Menschen? Ich meine, Ihre Mandantin hat im Gerichtssaal mehrfach geweint angesichts der schrecklichen Erlebnisse. Wie schaffen Sie es als Anwalt, der ja viele solche Mandantinnen und Mandanten vertritt, damit umzugehen?
Ja, das nimmt mich immer wieder mit. Aber es ist auch ein bisschen mein Antrieb, Menschen zu helfen, die Hilfe brauchen, auch rechtliche Hilfe, und die auch nicht viel Geld haben. Auf der anderen Seite bekomme ich sehr viel zurück durch Dankbarkeit und freudige Ansprache. Ich freue mich dann auch, wenn viele eine gute Entwicklung nehmen, und habe auch noch lange Kontakt mit vielen Mandanten, die sich dankbar an mich erinnern. Und das baut mich wieder ein bisschen auf und sehe dies jetzt wirklich so ein bisschen als meine Lebensaufgabe an, hier zu helfen. Und ich helfe den Menschen, die es nötig haben, im Asylverfahren.
Die Deutsche Umwelthilfe, die DUH, hat rechtliche Schritte gegen 21 Städte angekündigt, darunter Mannheim und Ludwigshafen. Grund ist der anhaltende gesundheitsgefährdende Verkehrslärm. Laut DUH hätte Mannheim bis zum 18. Juli 2024 einen aktuellen Lärmaktionsplan vorlegen müssen. Dies ist jedoch nicht geschehen. Darüber hinaus hat die Stadt versäumt, die Informationen zum Lärmaktionsplan auf ihrer Website mit einem Datum zu versehen. Diese fehlende Transparenz und Nachvollziehbarkeit unterstreicht den problematischen Umgang der Stadt Mannheim mit dem Anliegen. Lärmaktionspläne sind ein zentrales Instrument der EU-Umgebungslärmrichtlinie und müssen alle 5 Jahre aktualisiert werden. Sie dienen dazu, die Belastung durch Verkehrslärm zu verringern und gesundheitliche Risiken zu minimieren. Nach Luftverschmutzung ist Lärm die zweitgrößte umweltbedingte Ursache für Gesundheitsprobleme in Deutschland. Mehr als 14 Millionen Menschen in Deutschland sind gesundheitsschädlichem Lärm ausgesetzt, wie Zahlen des Umweltbundesamts zeigen. Die Folgen reichen von Schlafstörungen und Bluthochdruck bis hin zu psychischen Erkrankungen, wie die GEDA-Studie des Robert-Koch-Instituts belegt. Allein 2016 verursachte Verkehrslärm Gesundheitskosten von 1,77 Milliarden Euro. Etwa 75% der Bevölkerung fühlen sich durch Verkehrslärm in ihrer Lebensqualität beeinträchtigt. Die DUH fordert von den Stadtverwaltungen rasche Maßnahmen, wie Tempo 30 auf den Hauptstraßen einzuführen, da diese schnell, effektiv und rechtlich eindeutig umsetzbar sind. Bauliche Maßnahmen wie Lärmschutzwände oder Flüsterasphalt sind teuer und zeitaufwendig. Tempo 30 senkt dagegen die Lärmbelastung schnell und wirkungsvoll. Verglichen mit Tempo 50 entspricht die Lärmminderung bei Tempo 30 einer Halbierung des Verkehrsaufkommens. Der Prozess gegen eine psychisch kranke Person wegen des Angriffs auf den AfD-Kandidaten Hermann Koch hat begonnen. Der Angeklagte soll AfD-Wahlplakate in Mannheim mit einem Teppichmesser entfernt haben, woraufhin Koch ihn zur Rede stellte und ihm gedroht haben soll. Der 25-Jährige soll daraufhin mit dem Teppichmesser Koch verletzt haben. Was in einem 5 cm langen Schnitt am Ohr und einem 3 mm tiefen Stich in den Bauch medizinisch belegt ist. Die Anklage lautet versuchter Totschlag und gefährliche Körperverletzung. Der Angeklagte leidet an paranoider Schizophrenie und ist seit der Tat im Juni in einem psychiatrischen Krankenhaus untergebracht. Die Staatsanwaltschaft wirft dem Angeklagten vor, eine tödliche Verletzung billigend in Kauf genommen zu haben. Zwar habe er das Unrecht seiner Tat erkennen können, aufgrund seiner psychischen Erkrankung jedoch nicht entsprechend gehandelt. Da weitere Straftaten nicht ausgeschlossen werden könnten, stellte er eine Gefahr für die Allgemeinheit dar und fordert, dass er dauerhaft in einer psychiatrischen Einrichtung untergebracht wird. Da sich der Angriff nur 4 Tage nach dem tödlichen Messerangriff auf den Polizisten am Mannheimer Marktplatz ereignete, instrumentalisierte die rechte Szene das Ereignis in den sozialen Medien. Auch wenn beide Taten keinen Zusammenhang aufweisen, wurden Hashtags wie Mannheim und Messerattacke viral im Netz geteilt, was beide Taten in Verbindung brachte. Da der Angeklagte gezielt AfD-Plakate zerstört habe, folgerte der stellvertretende AfD-Kreisvorsitzende Rüdiger Ernst auf eine linksextreme Gesinnung. Gleichzeitig äußerte er Zweifel an der Einordnung der Polizei, die unmittelbar nach der Festnahme auf eine psychische Erkrankung verwiesen hatte. Laut Darstellung der AfD sei Koch durch den Angriff nicht mehr in der Lage, Wahlkampfplakate aufzuhängen und werde nur noch an Podiumsdiskussionen teilnehmen. Zum ersten Prozesstag sei der AfD-Bundestagskandidat nicht eingeladen worden, wolle aber laut Anwalt Stefan Wildemann, der Koch als Nebenkläger vertritt, am nächsten Verhandlungstag, dem 22. Januar, als Zeuge teilnehmen. Insgesamt sind 4 Verhandlungstage bis zur Urteilsverkündung angesetzt. Vorsitzender Richter ist Peter Radke, der auch beim Prozess zum Tode von Ante P. eingeteilt war. Auf Antrag der Verteidigung bleibt die Öffentlichkeit zum Persönlichkeitsschutz des Angeklagten bis zur Urteilsverkündung ausgeschlossen. Am 18. Januar 2025 veranstaltet die AfD Mannheim ihren Neujahrsempfang im Bürgersaal Rheinau. Das offene antifaschistische Treffen Mannheim ruft zum Protest auf. Wie schon in der Vergangenheit nutzt die rechtsradikale Partei diesen öffentlichen Raum, um sich bürgernah zu inszenieren und ihre menschenfeindliche Ideologie zu verbreiten. Diesmal wenige Wochen vor der Bundestagswahl. Mit dabei sind prominente Vertreter des Baden-Württembergischen Landesverbands, Marc Bernhard und Martin Hess, zwei der einflussreichsten Hardliner der AfD, sowie Heinrich Koch, Direktkandidat der Partei in Mannheim. Auch wenn Kochs Chancen auf ein Direktmandat gering sind, deutet das anhaltende Umfragehoch der AfD auf einen historischen Erfolg bei der Bundestagswahl hin. Doch das Erstarken der AfD kommt nicht aus dem Nichts. In einer Zeit, in der Krisen die Welt prägen, verschärft der Kapitalismus soziale Ungleichheit und Ausbeutung. Während ein kleiner Teil der Gesellschaft immer reicher wird, sehen sich viele Menschen mit steigenden Lebenshaltungskosten, stagnierenden Löhnen und wachsender Unsicherheit konfrontiert. Diese berechtigte Unzufriedenheit nutzt die AfD gezielt, um mit Hetze gegen Migrantinnen und progressive Ideen den politischen Diskurs zu vergiften und die eigene Machtbasis auszubauen. Dabei profitiert die Partei nicht nur von der Frustration der Menschen, sondern auch von einem allgemeinen gesellschaftlichen Rechtsruck. Parteien von der Ampel bis zur CDU greifen immer häufiger auf rechte Rhetorik zurück, während die AfD dies konsequent auf die Spitze treibt und sich als scheinbare Alternative inszeniert. Ihre Strategie ist, politisches Kapital aus den multiplen Krisen unserer Zeit zu schlagen. In einer Zeit, in der rechte Gewalt zunimmt und sich der gesellschaftliche Diskurs immer weiter nach rechts verschiebt, müssen wir der AfD und ihren Ideologien entschieden entgegentreten. In Mannheim und überall. Die AfD ist nicht nur Symbol, sondern treibende Kraft dieses Rechtsrucks. Das ORT möchte gemeinsam mit euch ein klares Zeichen setzen gegen Rassismus, soziale Spaltung und rechte Hetze. Die Kundgebung der Gegenveranstaltung beginnt um 18 Uhr vor dem Nachbarschaftshaus in Rheinau. Für eine gemeinsame Anreise mit der Bahn ist der Treffpunkt um 17.10 Uhr auf dem Vorplatz des Mannheimer Hauptbahnhofs.
Tja, ein dumpfes Gefühl, das sich Atomkraft nennt. Wir reden ja immer wieder über Atomkraft und irgendwo hat man das Gefühl, ja, wir steigen aus in den Einstieg bzw. umgekehrt. Anders ausgedrückt, am Freitag hat die Neue Zürcher Zeitung hier einen Artikel veröffentlicht und der hat mich natürlich mal wieder ein bisschen aufgeschreckt. Und zwar eine Untersuchung der Umweltorganisation WePlanet stellt fest, dass die Strategie der deutschen Energie in Bezug auf Kernkraft total falsch ist. Und ich rufe jetzt hier mal Steffen Auchter an und sage Hallo.
Hallo Konrad und hallo Radio Dreieckland.
Ja, du bist vom BUND und natürlich auch hier im Dreieckländler aktiv. Und das heißt, kennst dich eben auch entsprechend mit Atomkraft aus. Wie kann man diese Studie von WePlanet einstufen, beziehungsweise was ist das für eine Organisation wie Planet, die nennt sich ja auch Umweltorganisation?
Ja, also die Organisation selber ist eine Umweltorganisation, die sich hauptsächlich aus Technikern, Ingenieuren rekrutiert. So die Tendenz in der Organisation ist die, dass wir viele Umweltprobleme mit Technik in den Griff kriegen. Na, da geht es also hauptsächlich eben um neue Technik. Da wird auf Kernfusion gesetzt, da wird auf Kernkraft gesetzt, da wird drauf gesetzt, dass man CO2 abscheidet, um den Klimawandel zu bekämpfen, dass man Solarenergie reflektiert, um den Klimawandel zu bekämpfen. Das sind alles so sehr, sehr technische Lösungen, die teilweise halt nur in der Theorie funktionieren und wo das Zusammenspiel mit anderen Faktoren wenig untersucht wird.
Insgesamt gesehen ist es ja nicht mal schlecht, mal ein bisschen andere Wege zu gehen. Aber wie kann man das Ganze hier einstufen, was Sie da machen?
Ja, also die angekündigte Studie in der Neuen Zürcher Zeitung, die ist schwierig zu beurteilen, weil es die noch gar nicht veröffentlicht gibt. Das ist ein bisschen ein journalistischer Trick der Neuen Zürcher in dem Fall. Man schreibt einen Artikel und schreibt rein, dass man sich auf eine Studie bezieht, die man vorab zugespielt gekriegt hat. Das Gute daran ist für die Zeitung, sie steht da als quasi frühzeitiger Informant, weiß Dinge früher als andere Leute, kann sich damit profilieren. Nachteil für den Leser ist, er kann überhaupt nicht verifizieren, was da eigentlich für eine Studie gemeint ist, was die Basis ist. Es werden natürlich die Ergebnisse der Studie zitiert, aber nicht die Grundlagen, auf der die Ergebnisse berechnet wurden.
Mit anderen Worten, bis jetzt kann man mit der Studie relativ wenig anfangen, weil sie ist nicht in unseren Händen und wir können da auch nichts draus entsprechend ziehen. Würde sich denn das insgesamt gesehen lohnen, überhaupt von WePlanet so eine Studie sich anzuschauen? Oder lässt sich da schon was von den Bruchstücken sagen, die hier entsprechend veröffentlicht worden sind?
Na, lohnen wird sich es auf jeden Fall. Man muss immer gucken, was für Studien rauskommen. Auch wir sind offen für neue Informationen, so sie seriös sind, aber das muss eben erst noch geschaut werden. Muss geschaut werden, ob diese Studie wirklich den Anforderungen genügt, die man an eine wahre Studie stellen muss. Es sind jetzt Zahlen veröffentlicht, also man will fast die Hälfte vom Strom mit neuen Atomkraftwerken bereitstellen, neuen, aber auch alten. Also man will die alten, die eigentlich schon im Abbau sind, reaktivieren. Und man will neue Atomkraftwerke aufbauen und fast die Hälfte vom deutschen Strom mit Atomstrom zu produzieren, heißt mehr Atomkraftwerke zu haben, als Deutschland je hatte. So grob zwischen 30% und 40% vom Strom war so in der Hochzeit der Atomstromproduktion in Deutschland möglich. Mehr hatten wir nie und hier sollen zwischen 40% und 50% Atomstrom geliefert werden. Das ist ein gewaltiger Aufwand.
Und das Ganze im Prinzip innerhalb von 20 Jahren, das heißt 2045, soll fast die Hälfte des deutschen Stroms aus Kernkraftwerken kommen, so zumindest die Autoren der Studie.
Ja, das ist die Idee, aber die Zeitung schreibt eben nicht, was da als Grundlage berechnet ist, welche Art von Atomkraftwerken da dahinter stehen. Wir wissen, dass in Frankreich der Bau vom Atomkraftwerk Flamanville, das einzige Atomkraftwerk, was jetzt in Betrieb gegangen ist, innerhalb dieses Jahrtausends, hat 4-5 Mal so lang gedauert wie geplant, also war auch 4-5 Mal so teuer wie geplant. In England sah es genauso aus, in Finnland sah es genauso aus. Man weiß nicht, welche Zahlen da angesetzt werden, welche Preise, Kosten da angesetzt waren. Darüber lässt sich die Zeitung nicht aus. Es wird nur immer betont, dass es alles sehr, sehr günstig sei und alles sehr, sehr schnell gehen soll. Das hat man die letzten 50 Jahre auch schon immer gesagt und so gut wie nie hat es gestimmt.
Da gibt es auch noch eine andere Studie, die auch parallel praktisch veröffentlicht worden ist oder immer wieder veröffentlicht wird. Das ist diese Studie von Schneider.
Ja, du sprichst Michael Schneider an. Das ist ein Mensch, der in Paris veröffentlicht, der jedes Jahr den World Nuclear Industry Status Report veröffentlicht, wo Fakten zusammengetragen werden über den Zustand der Nuklearindustrie auf der ganzen Welt. Da kann man sich Grafiken angucken, wie viele Kernkraftwerke zugebaut worden sind, wie viele abgebaut worden sind oder stillgelegt worden sind, wie viel investiert wird, welche Länder einsteigen, welche Länder aussteigen. Und Michael Schneider hat jetzt erst im Herbst eben den letzten Statusreport veröffentlicht und kommt zum Schluss, dass im Prinzip nur China und Russland Atomkraftwerke bauen. Alle anderen, von denen ständig berichtet wird, auf die auch in der Neuen Zürcher Zeitung Bezug genommen wird, sind noch rein geplant, keine Baustarts. Russland baut hauptsächlich im Ausland, also zum Beispiel in der Türkei. China baut quasi nur im Inland und andere Firmen, also sind im Moment nicht aktiv. Die EDF hat gebaut in Frankreich, baut auch in England, aber schon sehr, sehr lange, hat gebaut in Finnland, ist vor anderthalb Jahren ungefähr in Betrieb gegangen. Aber mehr ist nicht zu sehen.
Bleibt eigentlich nur noch der große Vorwurf, wenn man rausgeht aus der Atomkraft, wir sind ja rausgegangen, wird unser System, unser Stromsystem instabil?
Ja, das ist definitiv nicht faktenbelegt, die Aussage. Die Aussage ist vielmehr von der Bundesnetzagentur, dass unser Netz noch nie so stabil war wie zurzeit. Also früher mit mehr Atomkraftwerken war unser Netz viel anfälliger. Wir hatten viel mehr Stromausfälle als heute.
Weshalb wird dann in der Zürcher Zeitung, mal abgesehen davon, dass man dann eben einen Artikel schreiben kann, sowas veröffentlicht? Sprich, ist es eine politische Aktion, um die Atomkraft wieder ein bisschen zu pushen und in die Diskussion einzuwerfen? Und vor allen Dingen, wir haben ja jetzt im Grunde genommen einen Bundestagswahlkampf.
Na gut, die Neue Zürcher, die schreibt hauptsächlich für die Schweiz. Und in der Schweiz findet gerade eine interessante Geschichte statt. Das ist, die Schweiz hatte eine Volksabstimmung, sogar inzwischen zwei Volksabstimmungen, bei denen ein Neubau von Atomkraftwerken quasi verboten wurde. Per Volksabstimmung, das dann ein Gesetz werden musste. Der schweizerische Energieminister aber, der hat jetzt vor, dieses Gesetz wieder zu kippen, macht das über eine Gesetzesvorlage, die er schon durchs Parlament gebracht hat. Die Schweizerinnen und Schweizer müssten jetzt dieses Gesetz, wenn es verabschiedet wird, wieder mit einer Volksabstimmung kippen. Und in diesem Gesetz will er eben das Neubauverbot für Atomkraftwerke quasi zurücknehmen. Möglicherweise ist der Artikel deswegen gerade in der Neuen Zürcher Zeitung, weil da natürlich auch viel Lobbyarbeit läuft in der Schweiz pro Atomkraft, weil natürlich weil viele Leute viel Geld damit verdienen.
Das heißt, wir können uns hier eben auf eine lange, lange Zeit noch mit Diskussionen zum Thema Atomkraft einlassen.
Ja, das ist gut möglich. Wir können aber dagegen halten. Es gibt in Deutschland eine starke und selbstbewusste Anti-Atom-Bewegung. Wir gehören dazu, der BUND. Wer mitmachen will, es gibt bei uns Aufkleber, diese typischen Aufkleber an Atomkraft, nein danke, mit denen kann man durchaus wieder seine politische Meinung zeigen. Und gerade jetzt auch bei uns im Bundestagswahlkampf, wo gerade die rechten Parteien, konservativen Parteien auf Technologien setzen, die es noch gar nicht gibt, um den Klimawandel, dessen Existenz sie teilweise sogar leugnen, zu bekämpfen. Dann frage ich mich warum man Klimawandel bekämpfen muss, wenn es ihn gar nicht gibt. Wenn man gegen solche Parteien ein kleines Zeichen setzen will, kann man sich bei uns Anti-Atom-Aufkleber abholen.
Stefan, ich danke dir auf jeden Fall mal für dieses Gespräch. Das war Stefan Auchter mal wieder zum Thema Atom, Anti-Atom und ein paar richtungsweisende Informationen.
Ich danke dir.
Das war Fokus Südwest, zusammengestellt bei Radio Dreieckland, 102,3 MHz Freiburg, am 16. Januar 2025 durch Konrad.
Gewaltfreien Widerstandes zur Wehr setzen.
Das kann's ja wohl nicht sein. Nein! Fokus Südwest. Nachrichten von links unten.